Ja, guten Abend miteinander. Mein Name ist Bernd Mörl, ich komme aus dem Christusbund in Haddenhofen und so arg viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bin jetzt das zweite Mal dieses Jahr hier. Im März war ich einmal mit dem Film Shalom 75. Da schlägt ein bisschen mein Herzblut dafür, also für christliche Medienarbeit. Und dann hat mir der Mirko gefragt, ob ich in Kirchheim auch mal predige. Und dann habe ich gesagt, oh, in Kirchheim predige. Habe ich viel Respekt, kriege ich vielleicht gar nicht hin. Dann hat er gesagt, du gehst woanders hin, dann kannst du auch bei uns predigen. Okay, so bin ich jetzt in Kirchheim gelandet. Und nächstes Jahr wohl auch schon wieder. Soweit, ich bin verheiratet mit Renate, meiner Frau Renate. Und wie gesagt, wir gehen schon seit wir in Haddenhofen wohnen, im Christusbund in Haddenhofen. Und das ist auch unsere geistliche Heimat. Dort soll ich die Grüße mitbringen von dort und auch von Urspring. Da war ich heute Morgen schon zum Predigen. Soweit. Jetzt haben wir den Text von 2. Thessaloniker 2, die Verse 13 bis 17. Und ich habe die Überschrift als Gemeinde und Jesus-Nachfolger in der Wahrheit bleiben. Und ich möchte uns diesen Text jetzt vorlesen. 2. Thessaloniker 2, die Verse 13 bis 17. Für euch hingegen vom Herrn, geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken, denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Die beiden Thessalonikerbriefe, die zeigen das große Anliegen von Paulus. Es geht ihm im Thessalonikerbrief natürlich um das Wohl der Gemeinde und auch um die einzelnen Personen, die in diese Gemeinde integriert sind. Er weiß um die Bedrängnis, um die Schwierigkeiten und deswegen sucht er Kontakt ganz bewusst. Und darüber hinaus möchte er nicht nur Kontakt zu diesen Geschwistern suchen, sondern auch Hilfestellung geben und möchte auf elementare Dinge hinweisen. Im ersten Teil und Anfang von Kapitel 2, das war der Gottesdienst vor 3 Wochen, da war der 2. Thessaloniker 2, die Verse 1 bis 12 dran, als Gemeinde wachsam bleiben. Da zeigt er ja den Thessalonikern auf, was in der Welt und im Gemeindeumfeld und in der Gemeinde geschieht und auch nicht nur die Verführung, sondern wie sich dann die Menschen dazu positionieren können. Er sagt im Prinzip, ich fasse es zusammen, es findet ein geistlicher Kampf statt. Es geht um diese Welt und auch um jeden einzelnen Menschen bei Gott. Dieser Kampf ist verborgen, aber im Hintergrund eben voll aktiv. Und das sagt nicht nur Paulus, sondern wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sagt uns das immer wieder Gottes Wort, dass auf ganz verschiedenen Ebenen sichtbar und unsichtbar etwas stattfindet, das wir mit unseren Sinnen gar nicht so ergreifen können. Was aber passiert ist, diese Welt und auch die Menschen, die reagieren darauf. Sie reagieren mit Aggression, mit Gleichgültigkeit, mit Trägheit, mit Hass, mit Abfall vom Glauben oder mit Widerspruch oder auf der anderen Seite eben mit einem positiven Zuspruch, indem sie das Wort Gottes ernst nehmen. Das bedeutet, auf Gottes Handeln reagieren alle Menschen. Und man muss sich das einfach vorstellen wie bei einem Magneten. Ein Magnet hat immer zwei Pole und das ist so, wenn die falschen Pole aufeinander kommen, dann wird der andere Magnet immer abgestoßen oder eben werden die voneinander angezogen und zack, klack, kleben die aneinander. Und der eine Pol, der wird eben in unseren heutigen Versen ganz deutlich sichtbar. Das ist nämlich dieser Pol der Wahrheit, der Offenheit, der Dankbarkeit, der Korrektur. Kurz gesagt, die Wirkung des Heiligen Geistes. Woran mache ich das fest? Nun, in den Versen davor, da geht der Paulus auf die Menschen ein, die eben diesen Gegenpol bilden, die dann der Lüge Glauben schenken, die dann irgendwann auch im Gericht Gottes sein werden. Das werden wir alle sein, das ist ganz klar. Aber er blickt jetzt eben von dieser Seite weg, also von der Lüge, der Unwahrheit und so weiter, sondern er blickt jetzt auf die Seite, was Gott tut oder was auch bei den Thessalonikern das Entscheidende ist, nämlich er blickt mit großer Dankbarkeit und Freude auf das, was Gott in seiner Gnade, in seinem Leben und auch im Leben der Thessaloniker getan hat. Und das ist für mich ein Stück weit der heutige Fokus, deshalb auch die Überschrift als Gemeinde und Jesus-Nachfolger in der Wahrheit bleiben. Das ist das Hauptthema und das möchte ich in drei Punkte gliedern. Einmal dankbar für Gottes Rettung, das sind die Verse 13 bis 14. Dann der zweite Punkt, lebe in der Wahrheit, das ist das Zentrum, der Vers 15 und dann die Verse 16 bis 17, abhängig von Gottes Kraft. Dankbar für Gottes Rettung. In Vers 13 wird das Fundament von Paulus, von Saulus, also Paulus ist ja eigentlich der griechische Name von Saulus und seines Glaubens sichtbar. Das ist die Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Dass Gott rettet, dass er Menschen aus der Verdammnis rausholt, dass er Neues gestaltet, Menschen auch neu gestaltet. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Und man muss einfach die Geschichte auch von Saulus Paulus sehen. Er war ja einer der stärksten Verfolger der Gemeinde und Gott hat ihn trotzdem ausgewählt und hat ihn auf den richtigen Weg gebracht. Er hat ihn umgekehrt und hat viele Menschen dann auch umgekehrt zu einem Leben in der Wahrheit, in der Schrift und zu einem Leben im Glauben. Das ist dann das Zeugnis. Und auf das alles, das verknüpft der Paulus in diesem Vers 13 und 14, da blickt er dankbar. Das ist aber nicht nur in diesen heutigen Versen bei Paulus so, sondern das wird immer wieder in seinen Briefen sichtbar. Philipper 4, Vers 4 ist ein Vers, der das ganz deutlich ausdrückt. Freuet euch, abermals sage ich euch, freuet euch. Und da geht's nicht nur um ein seid fröhlich oder freut euch über Blumen, über die Schöpfung oder sonst was, sondern es geht eigentlich konkret, freut euch, weil ihr dem Herrn gehört. Dankbarkeit finden wir auch im Römer oder im Korintherbrief, Römer 8, Vers 23, 1. Korinther 15, 20 und so weiter. Woher kommt die Dankbarkeit, diese Freude? Und das wird uns dann in dieser Bezeichnung zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung klar. Das wird auch manchmal übersetzt in von Anfang an. Was könnte damit gemeint sein? Nun, Paulus war ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer. Und das ist in der Bibel einfach so, dass wenn wir zurückgehen in die Zeit vom Alten Testament und vom Tempel, dann wurde das Erstgeborene eigentlich Gott geweiht oder wurde auch geopfert. Wir sehen das auch im Auszug des Volkes Israel von Ägypten. Da wurde das Blut über den Türpfosten gestrichen und in diesem Haus ging der Racheengel vorbei und die Erstgeborenen der Ägypter, die wurden von dem Racheengel getötet. Das bedeutet dann, wenn wir das Alte Testament so wahrnehmen, diese Erstlingsgabe, die gehörte ganz Gott. Es war also ein Opfer, das die Israeliten bringen sollten. Und in Vers 13 zieht ja dann der Paulus diese Parallele vom Alten Testament in die Zeit der Thessaloniker, nämlich sie sind Erstgeborene und deswegen auch geheiligt im Herrn. Und erklärt damit klar und deutlich, er hat euch dazu erwählt, das heißt, dass die Thessaloniker durch das heilige Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet werden. Nun wird es theologisch ein bisschen schwierig, weil wenn wir das Wort Erwählung in den Mund nehmen, dann ist ja auch die Frage, was ist denn jetzt Erwählung von Anfang an oder Selbstbestimmung? Wieder zwei Gegenpole wie bei einem Magneten und schon geht die Diskussion los, was haben wir denn da? Sind wir erwählt von Anfang an oder bestimmen, glauben wir es selber? Können wir uns selber frei entscheiden, ist schlussendlich die Frage dahinter. Nun schauen wir ins Zentrum, in die Bibel. Was sagt uns Gottes Wort, die Heilige Schrift? Und da ist immer wichtiger, was ist die Gesamtaussage dort? Da finden wir von Anfang an ganz klare Aussagen zu einer Erwählung. Nämlich, die Erwählung ist in Gottes tiefe Liebe zu den Menschen gegründet. Wir lesen am Anfang der Schrift dann auch deswegen von der Trennung vom Sündenfall. Und schon im Alten Testament wird auch mehrmals diese Lösung, die dann Gott schaffen wird, nämlich der Messias verheißen, der die Errettung und die Erlösung von durch Gott bringt. Ganz ausführlich finden wir das dann in Jesaja 43. Und da sehen wir wieder, dass der Paulus ein Schriftgelehrter ist, der versucht dann, der das auch sicher den Thessalonikern so gebracht hat. Und wir sehen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament wird immer wieder dokumentiert, dass man sich für Gott und Jesus selber, also ich sag mal das moderne Wort dafür, eigenverantwortlich entscheiden muss. Und auch da gibt es gegensätzliche Pole. Gott hat sich für Israel entschieden, aber Israel hat fremde Götter angebetet. Und das hat seine Konsequenzen gehabt, nämlich Krieg, Not und andere Dinge. Die Propheten haben dann später immer wieder zur Umkehr aufgerufen, zur Nachfolge. Sie haben eine Entscheidung verlangt, aber das Volk hat oft anders gehandelt. Auch bei Mose, bei Abraham, bei David und so weiter. Das sind alles Persönlichkeiten, die haben sich nicht unbedingt immer an Gottes Vorgaben gehalten, sind eigenen Wege gegangen und sie mussten diese Konsequenzen dann auch tragen. Das heißt, die Bibel ist eigentlich auch kein heile Weltbuch, sondern sie dokumentiert von Anfang an diesen Zwiespalt. Und die Thessaloniker haben sich eben für die Wahrheit entschieden. Darüber ist der Paulus dann sehr dankbar. Und wir lesen von dieser Erwählung in diesen Versen 13 und 14, die in Gottes tiefer Liebe gegründet ist. Und es geht dem Paulus in unserem Abschnitt oder in diesen Versen gar nicht darum, diese Erwählung ausführlicher zu erklären. Er sagt einfach, dass es so ist. Also das heißt, Gott hat seine Liebe in diese Welt gegeben, in Anfang der Bibel steht, und es war sehr gut, die Schöpfung war sehr gut, der Mensch war sehr gut, dann kommt der Sündenfall, auch da wird nichts verschwiegen. Wir sehen auch schon am Anfang der Bibel dann Mord und Totschlag, anders kann man es nicht nennen, aber diese Grunderwählung, die ist einfach da. Und dann muss die Entscheidung dazu. Also das heißt, er fügt noch an, dass es dann darum geht, dass wer sich entscheidet, dass auch im Glauben seine Folgen hat. Es geht darum, was lebt unser Prägen, was prägt unseren Glauben, Entschuldigung, was kennzeichnet unseren Glauben. Und da ist er eben dankbar über dieses heilige Wirken seines Geistes. Wie lebt nun der Heilige Geist in uns? Ich denke, Gottes Handeln, und das wird auch hier in dem Brief an die Thessaloniker sichtbar, das ist damals nicht abgeschlossen gewesen, also es ist ein Werdegang, ein Fortschritt, und das ist auch bei uns so. Er prägt und verändert uns durch seinen Geist, und das sollte das Leben der Gläubigen auszeichnen. Und das bringt uns jetzt zu Punkt 2. Was kann unser Leben auszeichnen? Nun, das ist das Zentrum. Vers 15. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft. Haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben. Ich sage, das ist das Leben in der Wahrheit. Also wir sollen standhaft bleiben an der Schrift und in der Wahrheit. Das bedeutet, wenn ich im Glauben mit Jesus Christus verbunden bin, dann lebe ich mit ihm. Und Leben ist ein Leben in der Wahrheit, und das, die Wahrheit ist unser Zentrum. Und das ist wie auf einer großen Zielscheibe, wer schon mal so Pfeil und Bogen schießen zuguckt hat oder selber praktiziert hat, die wollen nicht irgendwo auf dieser Scheibe treffen, sondern die wollen genau diesen schwarzen Punkt da in der Mitte treffen, und auf den sollen wir uns auch fokussieren. Das heißt, Jesus, die biblische Wahrheit, die soll in unserem Glauben der absolute Mittelpunkt sein. Und wer im Zentrum bleibt, dessen Leben wird dann auch transparent. Das heißt, das wird durchsichtig. Das Zentrum in der Bibel ist immer, Jesus allein rettet. Gott hat die Lösung geschaffen und Jesus rettet. Und was heißt es übersetzt? Das bedeutet, Gott hat einen Plan und ein Ziel mit jedem Einzelnen und mit dieser Welt. Der Glaube gibt uns also Hoffnung. Warum? Weil Gottes Zusagen ewig gültig sind, weil Gott treu ist, weil Gott handelt. Und dieser Gott hält alles in der Hand. Und dieser Gott bringt dann, wenn wir in diesem Zentrum bleiben, uns auch ans Ziel. All das findet sich in der ganzen Heiligen Schrift, in der Bibel. Und darüber hinaus haben wir noch was ganz Besonderes, nämlich die Offenbarung. Das ist ein Buch, das schenkt uns einen Blick in die Ewigkeit. Es sagt uns auch, das Leben ist lebenswert mit all seinen Schwierigkeiten und Handicaps, die vielleicht da sind, aber es ist ein Zwischenschritt, bis wir Gott sehen. Das ist keine Vertröstung, sondern das wird da als Realität beschrieben. Und ich denke, und das ist mein Wissensstand, nur in der Bibel gibt es so eine klare, eindeutige, wunderbare Aussage über die Zukunft, die man sich natürlich schwerlich vorstellen kann. Aber ich kenne keine Religion oder menschliche Vision, die irgendetwas Vergleichbares von sich behaupten kann. Ich kenne nur komische Utopien, also dass es ein Paradies geben soll mit vielen Jungfrauen. Aber ja, ich habe ja schon Frau, warum brauche ich noch viele Jungfrauen? Oder ein Nichts, ein scheinbar ewiger Kreislauf wie Hinduismus, Buddhismus und der Kommunismus mit der Gestaltung des neuen Menschen, ja, der hat schon lange Zeit versagt. Daher folge ich lieber dieser biblischen Logik. Wenn wir also die Wahrheit im Lebenszentrum haben, dann kommt es zu einer Veränderung in unserem Leben. Diese Entscheidung, das Ja zu Jesus Christus und unser Glaube, bewirken diese Veränderung. Die Erkenntnis durch das Bibellesen und das Lernen der Schrift bewirken dann hoffentlich eine Offenheit, und wir sehen die Heilige Schrift als Spiegel. Es ist Gottes Wort, und durch das Hineinschauen und durch die Erkenntnis bewirkt es eine Korrektur in uns. Das heißt, wir können unsere Schuld abgeben. Wir werden immer wieder im Leben zwar mit neuen Problemen konfrontiert, auch mit neuer Schuld, mit anderen Dingen. Aber trotzdem wird es eine Befreiung von unserem alten bisherigen Leben ohne Jesus Christus. Und dies wird auch sichtbar. Und Paulus beschreibt es mit diesem Wort Neuschöpfung, dass wir also eine Neuschöpfung sind. Neuschöpfung bedeutet in dem biblischen Sinn nicht fertig, aber im Werden. Das bedeutet dann wieder, das Beste kommt noch, das liegt noch vor uns. Es beginnt zwar in dem Moment, wenn wir zu Gott Ja sagen, wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, und dann beinhaltet diese Neuschöpfung den Heiligen Geist, und dann wird uns das verändern. Aber auch da müssen wir Ja dazu sagen. Das heißt, wir müssen die Wahrheit der Heiligen Schrift lesen, wir müssen sie studieren und wir müssen sie auch befolgen. Das ist ganz wichtig. Das Wort und die Tat, das ist keine getrennte Sache. Wenn wir den Glauben nur im Wort leben und nicht in der Tat ausüben, dann ist es ein Problem, dann wird es schizophren. Es gibt also eine Grundsatzentscheidung, nämlich die von Gott, dass er die Welt erwählt. Und es gibt dann meine Entscheidung, ein eindeutiges Ja zur Erlösungstat Jesu. Die Bibel sagt ja, wir sind Gottes Ebenbild. Und daher haben wir auch eine Entscheidungsfreiheit und kein Zwang. Es gibt also keinen Automatismus. Das macht uns auch unser Lebensalltag klar. Wir müssen deshalb ja immer wieder neu, ja fast täglich Entscheidungen treffen. Und das ist nicht nur im Beruf, sondern das ist im Umfeld, in dem wir leben, einfach klar. Und auch da bestimmt mein Glaube meinen Lebensstil. Meine Entscheidung, also ob Wort und Tat identisch ist, bestimmen dann, ob der Heilige Geist mich verändern kann. Und auch da ist eine klare Grundlinie in der Schrift, dass das einfach untrennbar miteinander verwoben ist. Je mehr wir diese Übereinstimmung versuchen herzustellen, umso mehr wird es uns prägen. Matthäus 5, Vers 37 in der Übersetzung Hoffnung für alle drückt es ganz eindeutig aus. Und das ist auch so im Gegensatz zum Alten Testament oder zu den Pharisäern, wo Jesus ja mit den Schriftgelehrten groß diskutiert hat. Da wurde viel versprochen damals oder Gelübde gemacht, aber Jesus sagt selber, sag ein einfaches Ja oder Nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Da kam ich jetzt aber an einen Punkt wieder, wo ich dann doch lange zu kämpfen hat, denn so wenig Veränderung gibt's bei dem alten Merl, das ist also mein Nachname, wie ihr wisst. Immer wieder passieren die gleichen Fehler, auch Schuld. Warum passiert so wenig? Verstehe ich das nicht? Die Logik der Heiligen Schrift ist doch eigentlich ganz klar. Und auch da müssen wir wieder hineinschauen, denn der Paulus, der diese wunderbare Wahrheit der Erwählung und Rettung eindringlich bezeugt, der macht uns klar, worauf wir den Schwerpunkt im Leben und im Glauben legen müssen. Standhaft bleiben, festhalten. Das ist die Aufforderung, die er an die Thessalonicher richtet. Und das heißt, wir müssen irgendwo konsequent sein, in der Treue festhalten an der Wahrheit. Wir hatten ja erst den Reformationstag. Und was war das Besondere an der Reformation, dass Luther gesagt hat, allein die Schrift, lateinisch sola scriptura, und das wurde der wichtigste Grundsatz neben anderen, aber das war der wichtigste Grundsatz der Reformation. Auch damals wie heute hat die Kirche viele weitere Lehren zum Glaubensgut der Christen und das zum biblischen Inhalt hinzugefügt. Und auch heute gibt's mehr oder wenig gläubige Bibelkritiker, die sagen, sola scriptura sei falsch und würde nicht in der Bibel gelehrt. Es ist üblich geworden, Offenbarungen Gottes zusätzlich zur Bibel zu erwarten. Man hält sich auch nicht unbedingt an die biblische Anweisung wie Hebräer 10, Vers 25. Das möchte ich mal nur kurz vorlesen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das bedeutet, wenn sich die Gemeinde und wenn ich mich in die Schrift versenke, an dieser Wahrheit festhalte, dann bin ich einfach in diesem Zentrum wie in der Zielscheibe. Aber es wird auch ausgesagt, dass außen herum viele das nicht mehr machen und dann findet auch keine Ermutigung und Korrektur mehr statt. Und es wird in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, immer kritischer. Also da passiert dann einfach viel. Je näher dieser Tag kommt, umso mehr zeigen uns dann auch Lehren wie Worthaus. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Schlagwort kennt. Transformationslehre oder Allversöhnung. Da gibt es so viel breites Spektrum an Lehren. Es gibt auch richtige Irrlehren. Das Ringen um die biblische Wahrheit. Aber wenn um etwas gerungen wird, dann geht es ja wirklich darum, dass man auch etwas festhält. Und wir sehen auch, wie es in dieser Welt immer verrückter wird. Und da muss eigentlich uns als Christen klar sein, dass ein geistlicher Kampf stattfindet. Die Autokratien sind im Vormarsch, Russland überfällt die Ukraine, holt sich Verbündete wie Nordkorea und China ins Boot und die haben ihre eigene Sicht der Dinge. Diese Autokratien, die haben ihre eigene Ideologien, dahinter steht ja auch ein Stück weit der Kommunismus. Und in unseren Ländern, in den demokratischen Ländern, findet dann auch ein Glaubensabfall immer mehr statt. Es finden sich keine gemeinsamen Regelungen. Die Regierungen haben eine Menge Probleme mit der Bevölkerung und extreme Parteien sind im Aufwind. Und schlussendlich, die junge Generation hat dann Angst vor der Zukunft, hat Angst vor einer kaputten Welt, klebt sich auf der Straße oder auf dem Flughafen fest. Und es ist irgendwo die logische Konsequenz, wenn kein Glaube und keine Hoffnung mehr da ist, wenn das fehlt. Und dann sollten wir als entschiedene Christen nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien nachhängen, sondern wir sollten wieder in die Bibel reinschauen, wo eben gesagt wird, dass in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, viele Probleme auftreten, auch in dieser Welt, viele Naturkatastrophen. Und wir sehen im Nahen Osten, dass Israel an vielen Fronten kämpft und der Islam den Märtyrertod heiligt, der Antisemitismus auf der Welt wieder um sich greift und auch in der Gemeinde Jesu die Ersatztheologie an Israels Platz gestellt wird und es einnimmt. Deswegen war ich auch sehr dankbar auf das Thema beim Christustreff, denn das lautete ja, Zukunft braucht Herkunft, verwurzelt in Gottes Geschichte. Und der Paulus sagt uns im Römerbrief 11, Vers 18 ganz klar und deutlich, dass Gott die Gemeinde auserwählt hat und Israel berufen hat. Das ist das Zentrum biblischer Lehre. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, der lautet dann, abhängig von Gottes Kraft, die Verse 16 bis 17. Da geht es im Prinzip um unsere Energie im Alltag. Wie bekommen wir die? Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat. Gott hat also nicht vor, unsere äußeren Verhältnisse zu ändern. Gott hat auch nicht vor, diese Welt zu verändern, sondern die nimmt ihren Gang. Aber er wird eingreifen. Er ist aktiv. Und die Frage ist dann, die Gott an uns stellt, Wie entscheidest du dich? Nimmst du dein Schicksal an? Kannst du diese Krankheit annehmen? Kannst du die Schwierigkeiten annehmen? Wie kämpfst du mit den Nöten? Wie ist das im Stress oder gar im Streit? Und da stellt er wieder die Frage nach unserem Lebensstil. Halten wir uns an Gottes Wort? Halten wir uns an die Wahrheit? Oder ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Bete ich nur das Vaterunser runter, bete um Vergebung, aber wie ist es mit der Vergebung meines Nächsten? Das hängt unabdingbar zusammen, das ist auch wie mit dem Magnet. Vergebe ich meinem Nächsten nicht, also meinem Bruder oder meiner Schwester, dann kann ich eigentlich auch selber keine Vergebung erwarten. Lasse ich mich also korrigieren, weil mein Herr diese Gemeinde bewusst so zusammengestellt hat, oder halte ich Abstand, wie das der Hebräerbrief sagt, trenne ich mich sogar, weil meine Sicht der Dinge kein Rückhalt findet? Oder glaube ich an die Gnade, die Zusagen, die Ermutigung in seinem Wort, habe ich Hoffnung, dass da was Gutes draus wird, dass Gott mich nicht im Stich lässt, dass Gott mich auch verändern will. Und wenn er mich verändern kann, und da hat er ganz schön zum Knabbern, dann kann er es auch bei anderen tun. Und schlussendlich bleibt dann auch die Frage, gibt mir mein Glaube die nötige Kraft? Paulus sagt, für jede gute Tat und jedes gute Wort gegenüber meinem, malt's mal aus, Familienangehörigen, Gemeindegeschwistern, den Nachbarn, den Arbeitskollegen, für mein Umfeld, für meine Angestellten, was ich alles so um mich herum habe. Die Bitte von Paulus ist mit einem dankbaren Rückblick verbunden. Dies ist für mich eine enorm wichtige Erkenntnis, und im Rückblick muss ich in meinem Leben sagen, Not bringt zu Gott. Gott beginnt also nicht irgendwann im Leben zu wirken, in ferner Zukunft oder gar erst in der Ewigkeit, sondern er steht mir heute bei, in guten und in schlechten Zeiten. Das lesen wir auch im Buch Hiob ganz deutlich. Ich bekomme heute von ihm für meinen Tag die Kraft, um nicht versagt zu werden. Aber das, was er von mir möchte, ist, dass ich festhalte an seinem Wort, damit ich auch diese Kraft habe, dass ich Gutes reden kann und auch Gutes tun kann. Denn das merke ich in meinem Leben, das schaffe ich aus eigener Kraft nicht, da kracht es viel zu oft. Und dann ist wieder dieses Wort Gottes, das ist der Benzin für meinen Motor, für mein Leben, das diesen Motor am Laufen hält. Die Bibel und die Wahrheit ist dann für meinen Glauben die Energie. Wenn ich statt Benzin dann Diesel tanke, dann brauche ich mich nicht wundern, warum ich stehen bleibe. Und mit Strom, da komme ich bei einem Verbrenner schon gar nicht weiter, das ist auch klar. Deshalb mein Fazit, Gott kommt es nicht darauf an, dass ich hier in meinem Leben perfekt werde oder gar ein Heiliger. Nein, er will einzig und allein, dass wir als Kinder Gottes abhängig von seinem Wirken sind. Er stärkt uns dann, er schenkt uns Trost und Hoffnung, denn er weiß, nur so können wir wirklich an der Wahrheit festhalten. Der Apostel Paulus beschreibt also heute in unserem Text eine Grundeinstellung, und auf die kommt schlussendlich im Leben eines jeden Jesus-Nachfolgers an. Wer am Computer arbeitet, der weiß es. Jedes Programm hat seine Grundeinstellung, die ist enorm wichtig. Da wird das Format, die Größe, das Erscheinungsbild, Schrift und so weiter vom Dokument festgelegt. Wenn aber diese Einstellungen nicht stimmen oder nicht korrekt sind, dann entstehen Probleme und es nervt. Man muss dann diese einzelnen Stellen alle in Handarbeit nachjustieren. Das ist viel Aufwand, dauert ewig. Man kommt einfach nicht voran und kriegt seine Arbeit nicht zu Ende. Genauso ist es beim Automotor, wenn der nicht regelmäßig gewartet wird und die Grundeinstellung dadurch falsch wird, dann läuft dieser Motor unrund. Er läuft schlecht oder er stottert und im schlimmsten Fall springt das Auto dann gar nicht mehr an. Und dazu stößt ein Motor, der schlecht eingestellt ist, Unmengen an schädliche und schlechte Abgase in die Umwelt und schlussendlich geht auch der Katalysator dabei kaputt. Und das ist nicht gut. Die Frage ist immer wieder von Gottes Wort her, wie ist die Grundeinstellung bei uns? Also egal, bei Computer, bei Auto oder bei Menschen, auf die Grundeinstellung kommt es an und das möchte auch der Paulus den Thessalonikern mitgeben. Er möchte, dass wir an der Wahrheit, an der Bibel festhalten. Und das waren die drei Grundeinstellungen. Einmal dankbar für Gottes Rettung. Das zweite war Leben in der Wahrheit. Das ist das Zentrum, der große schwarze Punkt auf der Zielscheibe. Und das dritte ist im Prinzip, wir sind abhängig von Gottes Kraft, von der Energie, die wir im Alltag brauchen, um den Lebenswidrigkeiten standzuhalten. Und diese gehören untrennbar zu unserem Leben. Aber wenn wir das befolgen, also wenn wir diese Grundeinstellung übernehmen, dann hat unser Glaube große Hoffnung. Und wenn wir als Gemeinde und im persönlichen Glauben in dieser Wahrheit, in Gottes Wort bleiben, dann kommen wir mit Jesu Hilfe und in Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu Gott in Ewigkeit. Und in die Ewigkeit, und dort wird es dann, so sagt uns die Offenbarung, ein großes Fest geben, auf das ich mich persönlich sehr freue. Dort werden auch die Fragen beantwortet, die wir vielleicht noch haben, oder die Wege, die wir jetzt nicht verstehen. Aber Gott wäre nicht der Vater im Himmel, wenn er nicht auf all dies eine Antwort hätte, die wir in dieser Welt momentan ganz bestimmt nicht überall finden. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Schriftgelehrten Paulus, der das so klar den Thessalonichern rüberbringt, der dankbar ist, dass sie sich für dich entschieden haben, der dankbar ist, dass er dich kennengelernt hat und dass du ihn einfach umgewälzt hast. Und der dann das Zentrum anvisiert hat, der das Zentrum immer im Fokus hat, der sich gedacht hat, dass diese frohe Botschaft in die Welt hinaus muss. Und auch wir leben noch in einer Zeit, wo viele Menschen diese Hoffnung brauchen. Und wir bitten dich darum, dass wir Leuchttürme sind, die für andere Menschen das Licht bringen. Du kannst dies in unserem Alltag bewirken und darum schenke du, dass wir an dir und an deinem Wort festhalten. Wir danken dir für den Segen durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns unsere Schuld und Sünde vergibt. Wir danken dir für die Hoffnung auf das ewige Leben bei dir, das wir haben dürfen. Amen.